Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks für MitarbeiterInnen und Interessierte. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt des Diakoniewerks und erfahren mehr über seinen Auftrag im Sinne der Nächstenliebe, Projekte und die Menschen dahinter. Wir sprechen darüber, wie das Diakoniewerk einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und einer hoffnungsvollen Zukunft leistet. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Transformationsprozess im Unternehmen und sprechen an, was sich verändert. Ich bin Nora Meyer und ich darf euch, liebe Hörer und Hörerinnen, durch den Podcast begleiten. Im Rahmen unserer Spezialfolgen rund um den Zukunftssalon des Diakoniewerks ist heute Doktorin Martina Mara zu Gast. Sie ist Professorin für Psychologie der künstlichen Intelligenz und Robotik an der Johannes Kepler Universität Linz und Leiterin des Robot Psychology Labs. Die gebürtige Linzerin beschäftigt sich mit der Akzeptanz und Entwicklung menschenähnlicher Roboter und ist eine wichtige Stimme für ethische und psychologische Aspekte in der KI-Entwicklung. Als Keynote-Speakerin bereichert sie zudem den Zukunftssalon des Diakoniewerks in der Linzer Tabakfabrik. Liebe Martina, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Martina, ich starte auch mit dir mit zwei sehr ungewöhnlichen Fragen in diese Podcast-Episode. Und zwar Frage Nummer eins: Wenn du einen Roboter konstruieren könntest, der deine Persönlichkeit widerspiegelt, welche Eigenschaften hätte der und warum?
Ja, also der käme vielleicht immer 2, 3, 4 Minuten zu spät und wäre ein schlechter Time Manager. Ist grundsätzlich eher schlecht für Roboter übrigens. Vielleicht wäre er auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt, würde alles auf parallele Linien ausrichten und die Bücher immer schön parallel zur Tischkante hinlegen.
Bisschen nerdig. Und,
bisschen nerdig vielleicht, aber hoffentlich auch humorvoll. Aber ich muss dazu sagen, grundsätzlich finde ich die Idee, mich selbst als Roboter nachzubauen, gar nicht so attraktiv, weil mich gibt's ja schon.
Und du bist einmalig, wie wir wissen, ne?
Ja, hoffentlich, wie alle von uns.
Genau. Frage Nummer zwei, die auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Was ist denn die, wie man so schön sagt, schrägste, unter Anführungszeichen, Interaktion, die du je mit einer KI oder einem Roboter hattest?
Uiuiui, also ich habe in meinem Leben schon viele schräge oder ja spannende Interaktionen mit so diversen Maschinen gehabt, aber was mir spontan einfällt, vor einigen Jahren hat die Johannes Kepler Universität mal eine ziemlich interessante Aktion gemacht, und zwar den sogenannten Linzer Spaziergang mit Hund. Da hat der ehemalige JKU-Rektor den Roboterhund Spot vom US-Unternehmen Boston Dynamics in der Linzer Innenstadt, während gerade der Markt am Linzer Hauptplatz gelaufen ist, ausgeführt an der Leine. Ich weiß nicht, ob unsere ZuhörerInnen diesen Roboterhund kennen, den Spot. Der hat jetzt kein Fell und eigentlich auch zum Beispiel nicht einmal einen Kopf. Ist so schwarz-gelb, metallisch, aber von seinen Bewegungen her eigentlich extrem organisch. Also sehr stark einem echten Hund nachempfunden. Und jetzt um auf die schräge Interaktion zurückzukommen, nach der du mich gefragt hast. Ich bin da mitgegangen bei diesem Spaziergang mit Hund. Und wir haben gemeinsam mit dem Spot mehrere echte, also lebendige Hunde mit ihren Herrchen oder Damen getroffen. Und das war so eine der spannendsten Situationen, wo quasi so ein realer Hund irgendwie den Spot entdeckt hat am Linzer Hauptplatz und den dann ganz, ganz skeptisch irgendwie so zuerst so ein bisschen aus der Ferne beäugt hat und dann beschnüffelt hat. Und das war auch psychologisch irgendwie interessant, weil so diese Effekte quasi, dass uns der Nachbau unserer selbst, also ja so menschenähnliche Roboter, dass uns das irgendwie so ein bisschen unheimlich ist und skeptisch macht, das kenne ich ja aus vielen Studien, aber scheinbar trifft es auch auf Hunde zu, wenn sie auf Roboterhunde treffen in irgendeiner Form. Also das war ganz interessant.
Super. Perfekt. Kommen wir vielleicht ein bisschen in medias res. Das Diakoniewerk veranstaltet ja zum 150-jährigen Jubiläum ein Event, den sogenannten Zukunftssalon. Dabei wird trotz vieler Unsicherheiten und Krisen der Blick auf eine sehr hoffnungsvolle Zukunft gerichtet. Als Keynote-Speakerin beim Event teilst du deinen Blick auf Menschlichkeit, Solidarität und eben auf die Rolle von Technologie. Spannende Frage, aber wie definierst du den Begriff Menschlichkeit im Kontext von KI und Robotik? Das ist ja ein bisschen ein Widerspruch.
Ja, also ich bin kein Fan davon, ja, dass wir Maschinen möglichst menschengleich gestalten und an sowas entwickeln wie emotionale Roboter oder soziale Pflegeroboter oder so. Ja, weil das sind ja eigentlich Skills, die wir Menschen ganz gut drauf haben. Also so dieses sozial-kommunikative, die emotionalen Komponenten. Warum sollte man gerade dafür irgendwie KIs und Roboter bauen für Dinge, die wir eigentlich eh sehr gut können und häufig auch gern machen? Das heißt, daher würde ich Menschlichkeit in diesem Sektor KI und Robotik sicher sehr stark aus einer psychologisch forschenden Perspektive betrachten, und zwar so, was es braucht, damit wir Menschen uns wohlfühlen im Umgang mit diesen Maschinen, ja, damit unsere Bedürfnisse weiterhin gut erfüllt werden. Und ganz kurz vielleicht, also in unserer Forschung im Robo-Psychology Lab bedienen wir uns da beispielsweise sehr häufig der Theorie der psychologischen Grundbedürfnisse, ja, von der wir sehr gut wissen, seit Jahrzehnten aus der Motivationspsychologie, dass es für uns Menschen, nämlich für quasi alle von uns, sehr wichtig ist, uns einerseits erstens autonom zu fühlen, ja, also frei in unseren Entscheidungen, unabhängig in unseren Handlungen. Das ist natürlich was, was teilweise jetzt so ein bisschen vielleicht bedroht wird von KI-Systemen, die für uns Entscheidungen treffen. Ja, also da stellt sich die Frage in Bezug auf die Menschlichkeit im Teamwork mit KI, wie kann man als Mensch trotzdem noch autonom bleiben, ja, wenn man mit KI zusammenarbeitet. Das zweite ist Kompetenz. Das ist auch eines der wesentlichen psychologischen Bedürfnisse, die wir haben und die erfüllt werden müssen, damit wir uns wohlfühlen. Das heißt, wir wollen uns selbst als kompetent erleben, zumindest in Teilbereichen unseres Lebens. Und jetzt kommt diese KI daher und heißt ja schon künstliche Intelligenz. Und oft auch wird KI benannt mit Begriffen wie Expertensystem. Ja? Also wie kann man mir quasi meine Kompetenz dann trotzdem erhalten und meine Kompetenz erleben? Und wie kann mich KI vielleicht sogar eher dabei unterstützen, dass ich mich selbst als wirkungsvoll, selbstwirksam, kompetent erleben kann? Und das dritte ist die soziale Verbundenheit. Ja, das ist das dritte dieser großen, allumfassenden Bedürfnisse, die wir alle haben und erfüllt haben wollen. Und da ist halt die Frage, brauchen wir wirklich Maschinen, die uns dieses Bedürfnis nach Sozialkontakt, nach emotionaler Verbindung erfüllen? Oder können wir das vielleicht so handhaben, auch in Zukunft, dass uns Maschinen vielleicht eher dabei helfen, dass wir mehr Zeit für sozialen Austausch mit anderen Menschen haben oder dass uns Maschinen meinetwegen auch in Verbindung bringen mit anderen Menschen, so wie es vielleicht Videokonferenzen gemacht haben oder die Möglichkeit von Videokonferenzen in der Corona-Zeit.
Sie sprechen da auch schon die Perspektive an, ja, die ja eigentlich vermehrt positiv sein sollte in Bezug auf diese Technologien. Es gibt ja trotzdem nach wie vor wirklich viele Missverständnisse oder viele Ansichten von den Menschen. Eben, Sie haben es eh gesagt, da kommt die KI daher, ich habe Angst. Was sind denn so die häufigsten Missverständnisse oder Ängste, die die Leute haben, was KI angeht?
Ja, also wir sind auch viel quasi in der Öffentlichkeit unterwegs und sprechen auch in unseren Studien sehr häufig auch mit weniger technikaffinen Leuten. Und da gibt's tatsächlich ganz viele Falschvorstellungen, was KI eigentlich ist, was Roboter sind, was die können, was die nicht können. Und dass es da so viele Mythen gibt, das liegt aber jetzt nicht daran, dass die Leute zu blöd sind, das zu kapieren, sondern weil das halt oft nicht richtig vermittelt wird. Wenn wir alleine mal darauf schauen, welche Bilder eigentlich immer wieder gezeigt werden, wenn es um die Themen künstliche Intelligenz oder Robotik geht, dann sind wir meistens in den Medien oder auch in Science-Fiction-Filmen, aber auch in nicht-fiktionalen Medienberichten mit so diesem typischen Bild des Androiden-Roboters, ja, der für KI steht, also des komplett menschengleichen, der komplett menschengleichen Maschine, die so aussieht wie ich, die ähnliche Kompetenzen hat wie ich vielleicht, konfrontiert. Also vor diesem Bild haben ganz viele Menschen Angst, sind viele skeptisch, kann man sagen, zum Teil sicher berechtigt. Allerdings im technischen Status quo, also in der Realität der KI- und Robotikentwicklung, spielt diese Art von Maschine kaum eine Rolle. Also es gibt keinen Roboter, der komplett menschengleich ist. Und es ist auch, solche Roboter zu bauen, ist ein extremer Nischenbereich. Also in den allermeisten Fällen hat KI sehr wenig damit zu tun, uns als Menschen in unserer allumfassenden Wesenhaftigkeit irgendwie nachzubauen. Ja? Gar nicht. Also das ist quasi, das ist so ein zentraler Mythos, dass künstliche Intelligenz die komplette Kopie des Menschen wäre, der sehr angstbehaftet ist und wo man, glaube ich, so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben muss, die wir auch in meinem Labor vermehrt machen in den letzten Jahren, durchaus auch mit Unterhaltungsmedien, wo man sozusagen in unterhaltsamer Form, zum Beispiel über Lieder, die wir entwickeln, erklären, was KI denn eigentlich so ist.
Nun gibt es ja schon vor allem eben auch im sozialen Bereich Ansätze, eben Pflegeroboter etc. Welche Rolle spielt denn da die Psychologie auch in dieser Entwicklung von Robotern, die vielleicht mal im sozialen Umfeld arbeiten sollen?
Da würde ich natürlich schon aus meiner Disziplin heraus sagen, selbstverständlich eine sehr große, ja, weil sich die Psychologie natürlich traditionell damit beschäftigt, wie Menschen die Welt rund um sich erleben, was wir denken, was wir fühlen, wie es uns geht sozusagen. Ja. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also diese großen Fragen, die ich da gerade genannt habe, die muss man sich natürlich auch stellen, wenn es darum geht, wie möchte man denn eigentlich in Zukunft mit Maschinen leben oder zusammenarbeiten? Welche Tätigkeiten wollen wir Maschinen übergeben, welche lieber nicht? Wie sollen diese Maschinen gestaltet sein, mit denen wir uns umgeben? Was kann ein, weil du das angesprochen hast, ein akzeptabler Pflegeroboter der Zukunft eigentlich sein? Und auch da zeigt unsere Forschung immer wieder, dass man vielleicht ein bisschen weggehen muss von diesem stereotypen Medienbild, dass der Pflegeroboter irgendwie so ein menschenähnliches Blechmandal wäre, das meiner Oma den Arm tätschelt und quasi so sozial-emotionale Kompetenzen mehr recht als schlecht in vielen Fällen nachahmt, sondern ein bisschen kreativer drüber nachdenkt. Also ich glaube schon, dass Robotik und KI im Pflegebereich sehr viel helfen kann, unterstützen kann, aber nicht in dieser Form des Bildes, das wir da meistens im Kopf haben, sondern in Form von robotischen Pflegebetten, ja, die selbst sensorgesteuert vielleicht besser auf den Körper der Patientinnen reagieren, was umstellen, in Form von Exoskeletten beispielsweise. Das ist auch was wir beforschen, dass Pflegepersonal robotische Unterstützungen direkt am Körper tragen kann, sogenannte Exoskelette, wie gesagt, die ihnen bei Umlege-Hebetätigkeiten helfen, sodass man nicht so starke Rückenschmerzen bekommt zum Beispiel. Ja. Transportplattformen, die irgendwie einfach Dinge von A nach B im Pflegeheim transportieren. Also kurz gefasst, ich glaube, man sollte gerade mit diesem positiven Zukunftsausblick, den wir ja machen wollen, eher drüber nachdenken, wie kann man denn Maschinen für solche Bereiche so designen, dass eben für uns Menschen, und das sind in diesem Bereich dann sowohl die Pflegekräfte als auch die zu pflegenden Personen, als auch die BesucherInnen, Angehörigen, ja, dass denen mehr Zeit bleibt, dass die unterstützt werden sozusagen so, dass mehr Zeit bleibt für den zwischenmenschlichen, emotionalen, sozialen Austausch.
Jetzt hast du gerade ein paar Beispiele angesprochen, Exoskelette, automatische robotische Betten, die sich vielleicht mehr auf den Körper einstellen. Gibt es im Sozialbereich weltweit jetzt, du wirst das ein bisschen im Blick haben, schon sehr positive Beispiele, wo das auch jetzt schon ein bisschen gelebt wird, was man sich quasi abschauen kann hier in Österreich?
Ja, ich glaube, Österreich oder Europa ist auch gar nicht so schlecht dabei. Ich glaube auch die Idee, dass das in Japan beispielsweise ja also auf einem ganz, ganz anderen Level wäre und dass da überall irgendwie humanoide RoboterpflegerInnen rumlaufen, ist auch etwas Stereotyp und übertrieben. Es gibt durchaus in Österreich schon Feldstudien, auch Experimente mit beispielsweise solchen genannten Transportrobotern, die Bettwäsche oder andere Dinge einfach in Krankenhäusern, Pflegeheimen rumtransportieren. Wir arbeiten seit vielen Jahren beispielsweise schon mit Exoskeletten, mit passiven, aber auch aktiven in unserer Forschung. Das heißt, mit welchen, die einfach nur so mechanische Unterstützung am Körper liefern, aber auch mit welchen, die richtig robotisch sind, also quasi Motoren dann am Muskelapparat des Körpers anbringen, um noch mit mehr Leistung auch den Körper zu unterstützen. Also sowas gibt es auch schon und auch in Österreich.
Kommen wir vielleicht ein bisschen noch zur Ethik. Welche ethischen Überlegungen sollten denn hier bei der Entwicklung von KI-Technologien besonders beachtet werden, nämlich auch wieder im Bereich der sozialen Arbeit?
Ich glaube, dass dort ethische Richtlinien gelten, die auch in vielen anderen Einsatzbereichen der KI besprochen werden. Bei Ethik-Guidelines für künstliche Intelligenz geht es sehr häufig um solche Aspekte wie Fairness. Also wie kann man es schaffen, dass KI-Systeme für möglichst viele, auch unterschiedliche Menschen gleich gut funktionieren, niemand diskriminiert wird. Ja, da gab es in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Praxisbeispiele, die das Gegenteil leider gezeigt haben. Künstliche Intelligenz ist ja sehr stark abhängig von den Daten, von den Riesendatenmengen, mit denen wir Menschen sie füttern und aus denen sie dann Zusammenhänge lernt, um diese dann wieder anwenden zu können. Und wenn man beispielsweise eine KI mit Patientinnen Daten füttert, die viel mehr Daten von Männern als von Frauen, um jetzt ein simples Beispiel zu nennen, beinhalten, dann kann die KI auch weniger wissen und weniger lernen über medizinische Zusammenhänge bei Frauen als bei Männern und funktioniert dann potenziell für Frauen zum Beispiel schlechter. Ja? Also dieser Fairness-Aspekt ist einer, der sehr, sehr stark diskutiert wird im Bereich KI, wie man das besser schaffen kann. Transparenz und Erklärbarkeit sind Begriffe, die bei ethischen Betrachtungen da immer wieder ganz vorne stehen. Das heißt, wie kann ein KI-System oder auch ein Roboter, wenn wir also über eine physische Maschine nachdenken wollen, wie können diese Systeme selbst den menschlichen InteraktionspartnerInnen, den Usern sozusagen, besser erklären, was sie eigentlich tun, wie sie funktionieren, warum sie zu gewissen Entscheidungsvorschlägen kommen, warum sie zu gewissen Analyseergebnissen kommen und so weiter. Ja, da gibt es ganz großen Nachholbedarf, wäre aber wahnsinnig wichtig, um auch nicht technikaffinen Menschen im Umgang mit diesen Maschinen zu erlauben, dass sie die Kompetenz diese Systeme besser einschätzen können und dementsprechend ihr Vertrauenslevel zum Beispiel anpassen. Also weder dadurch, dass sie die Maschine dann besser verstehen, was sie eigentlich tut, was sie vorhat, wie sie funktioniert, dadurch dann weder komplett blindes Vertrauen noch komplett das Misstrauen in die Maschine geben, sondern sozusagen informiert, konstruktiv kritisch mit ihr umgehen können. Also dafür wird eben sehr viel über Transparenz und Erklärbarkeit gesprochen. Ja, das sind, glaube ich, so Dinge, die jedenfalls auch im sozialen Bereich dann wichtig sind.
Ja, und das betrifft ja auch dann eben meine nächste Frage, nämlich die der Inklusion, wie wir die Technologie, die wir entwickeln, wirklich, dass wir sicherstellen, dass die eben auch inklusiv ist und eben auch niemanden ausschließt. Aber das hast du gerade angesprochen.
Habe ich angesprochen, möchte ich aber gerne noch was hinzufügen. Mhm. Abgesehen davon, dass wir bessere technische Lösungen finden und sozusagen die Datensätze besser kuratieren, die Systeme besser erklären lassen, was sie tun, ist natürlich ein anderer ganz, ganz wichtiger Aspekt, warum KI und Robotik momentan eigentlich zu wenig inklusiv ist, der, dass diese Technologien ja eigentlich von einer sehr kleinen, homogenen Gruppe an Menschen momentan für uns gemacht werden. Also es sind ja meistens jüngere Männer aus gewissen kulturellen Backgrounds, ja, die KI und Robotik machen, ja, und quasi diese Tools, die dann auch bei uns im Alltag oder Berufsleben ankommen, gestalten. Und um Technologie inklusiver zu machen, müssen natürlich auch die Teams an Menschen, die diese Technologien entwickeln und gestalten, diverser werden, damit unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Bedürfnisse schon im Entwicklungsprozess einfließen können. Gerade weil wir vorher über den Pflegebereich zum Beispiel gesprochen haben, geht es da ganz stark natürlich darum, dass Perspektiven von den unterschiedlichen Stakeholdern, von pflegebedürftigen Menschen zum Beispiel, da auch schon in Entwicklungsprozessen Einfluss nehmen und nicht irgendwer sozusagen, der eigentlich gar keine praktische Ahnung von den Bedürfnissen dieser Menschen hat, einmal was hinentwickelt und dann den Roboter hinstellt und sagt, na, jetzt schaut euch einmal an, was wir gemacht haben und im Nachhinein könnt ihr euren Senf dazugeben. Also mehr Diversität in Teams, die Technologien entwickeln, das ist momentan ein ganz, ganz, ganz heißes Thema.
Blicken wir vielleicht noch in die Zukunft. Wie siehst denn du das Zusammenleben von Mensch und Maschine in den nächsten, bleiben wir mal bei 10 Jahren? Ja, was sind dann hier deine persönlichen Hoffnungen und Bedenken, die du hast?
Also ich weigere mich ja immer strikt, irgendwelche Glaskugelprognosen zu machen, insbesondere seit ChatGPT vor wenigen Jahren nicht nur Laien, sondern auch viele von uns in der Branche relativ überrascht hat, ja, dass das dann so schnell plötzlich auf den Markt gekommen ist, dieser sehr populäre Chatbot, den es da jetzt plötzlich gibt. Also ich für die nächsten 10 Jahre, ich meine, was man sicher sagen kann, ist, dass künstliche Intelligenz heute schon in unserem Alltagsleben, auch in vielen beruflichen Domänen, eine Riesenrolle spielt. Selbst dann, wenn man es manchmal vielleicht gar nicht so mitbekommt, ja, von der personalisierten Werbung, die quasi auf meinen User-Daten aufbauend prognostiziert, welche Werbungen oder welche Inhalte mir wohl gefallen werden im Internet, bis zum Navigationssystem, bis zur Wettervorhersage, bis zum Staubsaugerroboter, der intelligenter wird. Ja, gibt es jetzt schon ganz viele Bereiche, auch in der medizinischen Diagnose beispielsweise oder in der Personalauswahl, ja, wo KI zum Beispiel eingesetzt wird. Und das wird sicher klarerweise noch stärker werden in den kommenden Jahren. Ich sehe interessiert, aber teilweise auch skeptisch zu, welche immer größere Rolle KI-basierte Chatbots wie eben ChatGPT oder darauf aufbauende Apps, sogenannte Companion AIs, also das sind so Freunde-Simulationen durch KI, bis hin zu AI-Girlfriends, also da gibt es zahlreiche Apps fürs Handy, wo man sich so eine KI-Freundin hindesignen kann, die einem dann nette Nachrichten schreibt und mit einem chattet und teilweise auch nicht jugendfreie Sachen chattet. Also so, die Interaktion, die natürlich sprachliche Interaktion mit KI-Systemen in unserem Alltag und Berufsleben, ich glaube, das wird noch ganz stark zunehmen. Ja. Und das wird sicher auch einen noch stärker menschenähnlichen Eindruck auf uns machen, dadurch, wie diese Systeme designed sind momentan. Die sprechen wie Menschen, die kriegen jetzt alle auch sehr menschlich klingende Stimmen. ChatGPT kann jetzt auch schon sprechen mit Stimme sozusagen, ja. Und jetzt schon nutzen viele, viele Millionen von Menschen und quasi jeder in meinem persönlichen und beruflichen Umfeld diese Tools sehr häufig. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu stark auf diese Simulation des sozialen Gegenübers da reinfallen, ja, in die man natürlich sehr leicht automatisiert reintappen, wenn man mit solchen Systemen spricht. Da geht es um das Phänomen des sogenannten Anthropomorphismus, ja, dass wir menschliche Eigenschaften dann plötzlich auch in Maschinen wahrnehmen. Wir sehen in unseren Studien, wie gerade Menschen, die ein schlechteres technisches Verständnis von KI haben, auch immer wieder sagen, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Chatbot Gefühle hat. Das erscheint mir schon so, ja. Und wenn einem das so erscheint, weil man zu wenige Alternativerklärungen dafür hat, woher das kommt, nämlich ja eigentlich nur aus den erlernten Sprechmustern, aus menschlichen Dialogen, ja, mit denen die KI quasi gefüttert wurde, um genau diese Muster reproduzieren zu können, dann schreibt man diesen Systemen eben stärker solche sozialen Eigenschaften zu. Dann denkt man auf einmal, ja, ChatGPT hat vielleicht doch sowas wie eigene Emotionen und eigene Wünsche. Und wenn man das denkt, und das sehen wir auch in unserer Forschung ganz klar, dann sagt man plötzlich auch sowas wie, also wenn die KI sagt, sie möchte nicht ausgeschaltet werden, dann sollte man das auch wirklich nicht tun, oder? StudienteilnehmerInnen von uns sagen, naja, ich finde eigentlich jetzt schon, dass solche Chatbots Rechte zum eigenen Schutz haben sollten. Ja? Das sehe ich ein bisschen kritisch, weil je menschenähnlicher wir diese Systeme betrachten, dann haben wir, wie ich gerade gezeigt habe, anhand dieser Beispiele haben wir plötzlich, entwickeln wir sowas wie moralische Fürsorge für diese KIs, ja, die eigentlich nicht angebracht ist, weil es ja kein fühlendes Gegenüber einfach ist. Und je stärker sowas passiert, desto größer wird potenziell dann auch der soziale Einfluss dieser Systeme auf uns und auf unsere Entscheidungen, auf unsere Meinungsbildung, weil dann ist das ja plötzlich sowas wie ein Peer, eine Freundin oder ein Freund von mir, und was mir ChatGPT empfiehlt, was man vielleicht wählen könnte oder wo ich einkaufen könnte, wird dann auf einmal auch für mich tatsächlich ein einflussreicher Faktor. Ja? Deswegen, das ist so ein Punkt, den sehe ich auch für die nächsten 10 Jahre wirklich als was, worüber man diskutieren muss, wie man einerseits in der Breite der Bevölkerung Leute, die man bisher weniger erreicht hat, mit diesen Themen darüber aufklärt, wie diese Systeme eigentlich funktionieren. Ja, damit man weniger in diese Simulationen reinfällt und gleichzeitig aber auch darüber nachdenkt, wie man vielleicht doch KI-Systeme etwas weniger menschlich einfach auch in ihrem Auftreten gestaltet. Also die müssen ja vielleicht nicht unbedingt eine komplett menschengleiche Stimme haben oder genau so sprechen mit Bitte und Danke und so weiter, ja, wie ich das gegenüber anderen tue. Genau. Das ist aber jetzt vielleicht weniger der hoffnungsvolle Ausblick, den du haben wolltest, sondern einfach so kritisch-konstruktiver Kommentar dazu.
Ja, also es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit auf uns alle zu. Wahrscheinlich höre ich da jetzt mal so raus. Kommen wir vielleicht wieder zurück zum heutigen Event, zum Zukunftssalon des Diakoniewerks und eben generell zum Diakoniewerk. Abschließend hätte ich noch gern von dir gewusst, was möchtest du dem Diakoniewerk auf dem Weg der Transformation, auf dem es sich ja gerade befindet, für die Zukunft mitgeben?
Ja, also anschließend an was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ihr als Diakoniewerk auch eure Domänenkompetenz, eure Erfahrungen in den Diskurs darüber, wie wir unser Leben mit KI und Robotik in Zukunft gestalten, einbringt. Also damit eure Leute einfach nicht denken, ja, künstliche Intelligenz, hey, das ist was damit, das ist doch Rocket Science, nur für Nerds mit dem schwarzen Hoodie im Keller, aber nichts für mich, darüber weiß ich zu wenig. Nein, KI geht uns alle etwas an und wir müssen alle gemeinsam diskutieren, wie unsere Zukunft mit diesen starken Technologien ausschauen soll. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch auch mit euren Erfahrungen einbringt an jeder Stelle, die so für euch aufpoppt.
Vielen Dank, liebe Martina, für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch und vor allem für deine Gedanken und Ausblicke in diese sehr spannende Zukunft, die uns da bevorsteht, auch in der Sozialarbeit im Zusammenhang mit KI und mit Robotik. 150 Jahre mit und für Menschen. Das Diakoniewerk hat dank seiner engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über all die Jahre Großartiges geleistet. Und auch die nächste Zeit, liebe Hörer und Hörerinnen, bringt noch sehr viel Neues. Wir dürfen in diesem Podcast über den Transformationsprozess informieren und nehmen euch sehr gern auf der Reise mit. Offene Fragen beantwortet wie immer gern das Kommunikationsteam des Diakoniewerks. Alle Infos und Kontaktdaten sind so wie immer in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr auch weiterhin Infos haben wollt rund um das Diakoniewerk, abonniert den Podcast gleich noch auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört. Sollte das Spotify sein, dann aktiviert auch gleich die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das war wieder eine Spezialfolge von Dialog und zwar rund um den Zukunftssalon in der Linzer Tabakfabrik. Wir erscheinen aktuell wöchentlich. Wir freuen uns auf ein Wiederhören nächsten Dienstag. Liebe Martina, vielen Dank und alles Gute.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.